It's 7 o'clock on a Saturday evening that seems heaven-sent. Capacity here at the Olympic Stadium in Berlin is about 76,000 to watch American football, the Kansas City Chiefs and the Los Angeles Rams.
In Folge 1 von Part of the Game haben wir mit Sebastian Vollmer den größten deutschen Footballspieler einer neuen Generation kennengelernt. In dieser Folge schauen wir auf das, was vor ihm passiert ist.
Wenn man in einer Gegend wohnte, die amerikanische Soldaten auch stationiert hatte, dann hatten wir die Gelegenheit, praktisch über die frei empfangbare Antenne AFN zu sehen. Und dadurch haben wir natürlich das Spiel auch gelernt.
Wie kam American Football nach Deutschland? Und warum haben wir hier so eine riesige Fanbase? Wie kam es zum ersten Berlin Game? Und was genau hat das mit dem heutigen NFL-Commissioner Roger Goodell zu tun?
It wasn't just about playing a game, it was about being relevant and bringing us together and uniting us. And I think it showed the world that the transformation in Berlin was real.
Und wie kam man eigentlich als Deutscher in die NFL? In einer Zeit, als hier noch kalter Krieg herrschte.
There was a scout that had followed me and he recommended to draft me. I was fortunate enough to make Rookie of the Year for the Miami Dolphins.
Das ist Part of the Game. Präsentiert von der DKB. Eine Produktion der NFL Deutschland. Folge 2. Football kommt nach Haus.
The Olympic Stadium in Berlin, 1936. The Games of the 11th Olympiad. It was here that the United States delegation refused to dip its flag to honor a dictator. A dictator who fumed as an American athlete, Jesse Owens, ran to glory. Now, more than a half century later, with Germany pressing toward reunification under democratic principles, the name of the American, Jesse Owens, is still revered in an Olympic stadium once built as a monument to one of history's most monstrous ideas.
Es ist der 11. August 1990 und im Berliner Olympiastadion findet das erste NFL-Spiel in Deutschland statt, der American Bowl, zwischen den Los Angeles Rams und den Kansas City Chiefs. Aber dieses Spiel ist viel mehr als einfach nur ein Preseason-Game. Es ist ein Zeitzeugnis, nur 9 Monate nach dem Fall der Mauer. Deutschland befindet sich mitten im Wiedervereinigungsprozess.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Wohin gehen Sie jetzt erst?
Erstmal nur rüber und schauen. Einfach nur gucken und glücklich sein.
Und just in dieser Phase kommt die NFL nach Berlin mit einer Inszenierung, die man sich amerikanischer kaum vorstellen kann. Marching Bands, Cheerleader, Militärflugzeuge. Und natürlich ging es vorhin auch um Jesse Owens, der als Person of Color und Held der Amerikaner bei den Olympischen Spielen in Deutschland unter Hitlers Augen zu 4 Goldmedaillen lief. Alles an diesem Tag in Berlin ist groß und bunt und bedeutungsschwanger.
Hello everyone, I'm Bob Costas. I'm standing on the Olympic track. It was along this very path, although it was a dirt track in 1936, that Jesse Owens sped to victory 54 years ago. During the course of the broadcast, we'll try and bring you a sense of history and also give you a look at present-day Germany, a country poised on the brink of a future that holds much promise. At halftime, I'll be back with a look at the Olympic prospects for a unified Germany now that the East German sports machine has been dismantled.
Das Berlin dieser Tage muss eine Art Wunderland gewesen sein. Der Ort, an dem Unmögliches möglich geworden war. Und jetzt, da Deutschland vereinigt war, vor allem im Sport, noch viel mehr möglich sein würde. Und diese Aufbruchsstimmung hatte nicht nur einen Effekt auf die Menschen vor Ort. Offenbar hatten selbst einige der Spieler versucht, ein Stück der Mauer als Mitbringsel zu bekommen.
Robert Cox, one of the starting tackles for the Rams, we talked to him. He mentioned he's one of the many who tried to get a piece of the wall. You can rent a hammer and a chisel. He said, I gave it my best shot. There are many different ways that you can take home a souvenir of the wall, and thank goodness they are souvenirs.
Knapp 70.000 Menschen sind ins Olympiastadion gekommen. Und die Stimmung ist hervorragend.
But these Berliners really do like this game. Wie heißen Sie?
Ich heiße Christoph Pilz.
Liebst du American Football?
Ja, ich bin das erste Mal hier und erlebe das.
Warum?
Warum? Weil ich eingeladen worden bin.
Das alles muss man verstehen, wenn man auf das Berlin Game 2025 schaut. Und warum es so besonders ist, dass die NFL nach 35 Jahren zurückgekehrt ist. Der Mann, der damals die NFL nach Deutschland brachte, ist übrigens ein alter Bekannter. Roger Goodell, der heutige Commissioner und damit oberste Chef der NFL.
Well, we had played international games before and the wall had just fallen in Berlin. And it was the first place I thought of. And it ended up being the experience of a lifetime, not just for me personally, but more importantly the NFL.
Goodell war damals noch ein einfacher Mitarbeiter und als solcher damit beauftragt, neue Spielorte in Europa zu finden. Die Entscheidung für Berlin, nur so wenige Wochen nach dem Mauerfall, konnte man als durchaus mutig bezeichnen. Aber Goodell sah weniger die Probleme, sondern vor allem die Möglichkeiten.
It wasn't just about playing a game, it was about being relevant and bringing us together and uniting us. And I think that probably was the most significant moment for me in my young career at the time.
Bis zum Game Day selbst war nicht klar, ob die Idee funktionieren würde. Schließlich hatte mindestens die Hälfte der Stadt bisher so gut wie nichts von American Football mitbekommen. Aber am Ende blieben nur wenige Plätze im Olympiastadion unbesetzt. Und für Goodell wurde es einer der schönsten und bedeutendsten Momente seiner bisherigen Karriere.
The city was going through a transformation, east meets west, and it was a significant period of time in the history of the world in Berlin. For us to be there and to have our game and be a part of that was really important, ultimately. We didn't know what we were getting into, and we didn't know what the reaction was going to be right up to game day. And people kept coming, and people kept coming, and the atmosphere in the stadium was electric. It was fun. And I think it showed the world that the transformation in Berlin was real.
Und so war dieses Preseason-Game irgendwie auch ein Beleg dafür, dass der Wandel, der in Berlin und der Welt passierte, echt war. Aber schauen wir zurück zum Spiel, wo ein Fallschirmjäger gerade den Ball zum Kickoff gebracht hat und die Partie jeden Moment beginnt.
Danke, Bob. Guten Tag. Hello everyone and welcome to Berlin, Germany and this Olympic Stadium. And we welcome aboard Bill Walsh. Your first impression when you walked and saw Olympic Stadium?
Well, it's just awesome.
Allerdings ist es gar nicht das erste American Football Spiel, das hier im Olympiastadion stattfindet. Schon kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es eine amerikanische Football-Liga in Deutschland. Und damit sind wir bereits mittendrin in der Erzählung, warum American Football hier in Deutschland schon so früh eine solche Rolle gespielt hat. Denn einer der Spieler von damals steht unten an der Sideline.
In 1946, a group of Americans came over and put on an American Football Contest here. This is Jack Elkins.
Right here in the stadium.
You guys played here?
Yep.
What were the circumstances?
We played American football. We had uniforms. We were service people, and there were about 9 teams in the European theater at the time. And we played about a 9-game schedule.
Jack Elkins war kurz nach Kriegsende in Deutschland stationiert und schnell Teil einer nationalen Football-Liga der verschiedenen Army Bases. 9 Teams, 8 Spieltage, 9 Stadien. Während die Amerikaner in ihren Besatzungszonen den Wiederaufbau Deutschlands mitkoordinierten, brachten sie ihren Volkssport einfach mit. Und der übte schnell auch auf die Menschen drumherum eine Faszination aus. Unter anderem auf Roman Motzkus, den wir noch aus Folge 1 kennen.
Wenn man in einer Gegend wohnte, die amerikanische Soldaten auch stationiert hatte, und das war Berlin ja nun mal, dann hatten wir die Gelegenheit, praktisch über die frei empfangbare Antenne AFN zu hören und zu sehen. Ich habe damals zum Beispiel meinen ganzen Super Bowl mit Grizzle-Bild geschaut und Radio. Und das Radio war dann halt schneller und hat den Touchdown schon angesagt. Und wir haben ihn danach dann irgendwo da im Schneetreiben gesehen. Und dadurch haben wir natürlich das Spiel auch gelernt.
In den 90er Jahren war Roman einer der wichtigsten deutschen Wide Receiver. Mehrfacher deutscher Meister mit Berlin Adler, Nationalspieler und ausgebildet durch das American Forces Network, den amerikanischen Soldatensender AFN.
AFN hat halt wie heute auch noch die Aufgabe, das ist ja der amerikanische Soldatensender, das ist ein Militärnetwork, dass sie Spiele aus den USA übertragen. Da war es dann völlig egal, welche Mannschaften da kamen. Es wurde 19 Uhr sich zusammengesetzt und dann gab es auch keine Werbung dazwischen, sondern das waren dann so Hinweise für die amerikanischen Soldaten. nach dem Motto, erst die Hose, dann die Schuhe. Ne? Also das war wirklich so, die wurden gebracht, das nach dem Motto, geh sonntags dann in die Kirche und dann nach abends dann kannst du Football gucken. Und ja, wie halt dann so eine Aufklärung, ne? Wie man sich in seinen fremden Ländern zu verhalten hat und so weiter.
Und so war die Militärpräsenz der Amerikaner eine der wichtigsten Möglichkeiten, um in Deutschland mit American Football in Kontakt zu kommen. So auch bei einem weiteren Berlin Game, Anfang der 60er Jahre.
Am 5. November 1962 gab es ein Spiel zwischen den Berlin Bears und den Frankfurt Sparrowheads, glaube ich, hießen die. Das waren zwei amerikanische Mannschaften, wo sich die, die hier stationierten Spieler oder Soldaten als Footballmannschaft so ähnlich wie Army, Navy sowas gemacht haben und haben die gegeneinander gespielt und da waren im Berliner Olympiastadion 65.000 Leute, 1962. Da hat kein Mensch verstanden, um was es da geht. Da waren natürlich ein paar Amis da, aber der Rest war einfach nur Spektakel.
Und so dauerte es auch nicht lang, bis sich auch die ersten deutschen Teams bildeten.
Also wir hatten ja schon 1978 die ersten Gründungen von Mannschaften. Da gab es dann die Ansbach Grizzlies, die Bremerhaven Seahawks, Düsseldorf Panther.
Und die Düsseldorf Panther kennen wir ja schon von Sebastian Vollmer aus Folge 1. Interessanterweise aber waren all diese Teams an Orten, wo die nächste Army Base nicht weit entfernt war.
1979 kamen dann die Berliner Bären dazu, daraus wurden dann später die Berliner Adler. Das waren, glaube ich, 2 Jahre später haben sie den Namen gewechselt, weil sie den Stammverein gewechselt haben. Und das heißt also, seit 1979 habe ich quasi mit meinen Jungs, also meinen Vorgängern auch, die Landschaft in Deutschland schon prägen können, weil es einfach spektakulär war. Wir haben uns teilweise, obwohl wir Autos hatten, mit der Football-Ausrüstung dann in die U-Bahn gesetzt, damit man auch sieht, dass wir Football spielen. Das war halt damals so ein Statussymbol. Man war was Besonderes. Alle anderen haben Fußball gespielt oder Basketball war schon ein bisschen außergewöhnlich, aber Football gab es halt kaum.
Wobei dieser Sonderstatus mitunter auch mit Herausforderungen verbunden war.
An die Schuhe zu kommen und an die Helme und Schulterschutz, das war gar nicht so einfach. Da gab es immer nur 1-2 Läden. Und das Größte, was wir als Errungenschaft hatten, war, dass wir Receiver Gloves hatten, also Handschuhe, was heute gang und gäbe ist. Die haben wir aus den USA bekommen, weil unser amerikanischer Quarterback Clifford Madison damals aus L.A. zu uns kam und ein paar Handschuhe dann per Telefon geordert hat. Und dann hat er uns die beim ersten Training gleich kaputt gemacht, weil er zu hart geworfen hat.
Ende der 80er Jahre dann entwickelte die NFL die Idee, eine europäische oder vielmehr eine Weltliga aufzubauen. Der American Bowl 1990 und einige weitere Spiele in Europa sollten bereits Werbung dafür sein.
World League of American Football is coming soon, exclusively live, only to Screen Sport.
Let's go!
Giving the fans what they really want. The Frankfurt Galaxy, the New York New Jersey Knights, the Birmingham Fire, the San Antonio.
Und so existierte bis 2007 die World League of American Football, beziehungsweise die NFL Europe, mit Frankfurt Galaxy als dem ersten und erfolgreichsten deutschen Vertreter.
The World League features a 35-second play clock, the no-huddle offense, 2-point conversions, and radio communications from coaches to quarterbacks. The results? Fast-paced action.
Der American Football war fürs Erste in Europa angekommen. Aber trotzdem gelang es in dieser Zeit noch nicht, deutsche Talente in die NFL zu hieven. Natürlich hörte man immer wieder von dem ein oder anderen Deutschen, der es geschafft hatte. Karl Kremser, Horst Mühlmann, Markus Koch. Aber sie alle waren in den USA aufgewachsen und hatten dort das Footballspielen gelernt. Eine halbe Ausnahme bildete Uwe von Schamann, der Anfang der 80er Jahre gleich 2-mal mit den Miami Dolphins im Super Bowl stand. Und noch bis er 16 war, in West-Berlin gelebt hatte. Mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden waren.
They checked the car and under the car in the tank and all these soldiers with machine guns around us and I questioned why would they do all this and mom said just be quiet, let them do what they need to do so we can go on.
Heute lebt Uwe in Oklahoma. Wir haben ihn vor ein paar Wochen getroffen und ihn uns seine Lebensgeschichte erzählen lassen. Und bis auf die bedrückenden Grenzkontrollen damals fühlte er sich eigentlich ziemlich wohl in Berlin.
I love Berlin. Of course, I became a big Hertha fan, so I spent a lot of time at the Olympic Stadium. I went to the movies a lot. I would watch double features and sit in the front row, the cheapest seats, you know, and enjoyed the city and the parks.
Und so merkwürdig es auch war, in die Stadt einzureisen, so schnell verschwand die Mauer im täglichen Leben.
I didn't notice at all. You know, I was busy with school and other activities, so I never felt like I was enclosed. I felt safe. So yeah, I felt free living in Berlin.
Allerdings ändert eine weihnachtliche Reise in die USA die gesamte Situation.
When I was 15, it was around Christmas. My mother had a friend that had moved from Germany to Fort Worth, Texas. And so when we got to New York, we decided, okay, well, let's go to the bus station, the Greyhound bus station. She gave me all the money she had and made me go up to the counter. And I just said, Texas, and gave him all the money. And he gave me two tickets back. And we look at him, and it said Memphis. And so we had enough change left and bought four apples.
Ein Freund der Mutter ist gerade nach Texas gezogen und sie und Uwe wollen ihn besuchen. In den USA angekommen, reicht ihr Geld jedoch gerade so für ein Busticket von New York nach Memphis und vier Äpfel. Dass Memphis nicht in Texas liegt und dass vier Äpfel bis Memphis viel zu wenig sind, hat ihnen keiner gesagt.
2 days later we get to Memphis. Well, the apples are long gone, so we're hungry. We get off the bus, middle of the night, and we started hitchhiking. And we stood there for a long time. And I remember there was at the truck stop, there was a vending machine. I was just trying to get into that to get some food, you know, because we're both so hungry. But anyway, the next person that picked us up took us all the way to Little Rock.
2 Tage später kommen Uwe und seine Mutter in Memphis an, ohne Äpfel. Und die einzige weitere Reisemöglichkeit ist Trampen. Allerdings funktioniert das besser als gedacht.
And he actually took us to his house. He said, you guys, he just motioned, you stay here, rest. And in the morning, you know, he was going to take us back out on the highway. And so the next morning, the next person that picked us up took us all the way to my mom's friend's house in Fort Worth. So that was our first experience.
Der erste Fahrer nimmt sie mit zu sich nach Hause, gibt ihnen Essen und eine Unterkunft für die Nacht. Und der nächste Fahrer fährt sie knapp 600 Kilometer bis direkt vor die Haustür des alten Freundes. Es ist die erste Erfahrung in diesem neuen, völlig unbekannten Land. Und natürlich eine, die auf den 16-jährigen Uwe wie ein Christmas Miracle wirken muss. Ein paar Monate später geht Uwe bereits zur Highschool und lernt dort einen neuen Sport kennen.
We're in PE class, we were playing flag football. I picked it up and I kicked it, I punted it. And one of the coaches came up to me and he goes, can you do that again? I could barely understand what he's saying. He was just kind of motioning with his hands. So I kicked it again. He goes, you need to come out for the football team.
Und gleich in seinem ersten Training wird er für das Highschool-Football-Team gecastet. Allerdings hat er noch keine Ahnung von dem Sport. Und all die Polster und Schützer, die er anziehen muss, sind ihm nicht ganz geheuer.
And they put all these uniform on me and these shoulder pads. And I kept thinking, why do I need all of that just to kick, right? So I went out and I tried out and I was kicking them 50, 60 yards. He said, you're going to be my kicker from now on. So that's how I got started.
Einige Jahre darauf ist Uwe dann schon am College und spielt für die University of Oklahoma und hat da einen spielentscheidenden Kick, der noch heute in den Geschichtsbüchern der Uni steht.
And the Sooners spend the timeout, their last of the ball game with 6 seconds to play. Von Schumann has kicked 2 in the game, 28 and 33 yards. He can win it right here for Oklahoma. 41-yard field goal to win it. It is long enough. It is good. With 3 seconds to play in the game.
Mehr als 88.000 Menschen sind zu diesem College-Spiel zwischen der Ohio State und den Oklahoma Sooners gekommen, in dem Uwe seinem Team mit einem 41-Yard-Field-Goal kurz vor Schluss den Sieg rettet, was schon wenig später ein paar weitere Türen öffnet.
I think the kick helped me make it to the NFL. There was a scout for the Miami Dolphins that had followed me and he recommended for the Dolphins to draft me.
Uwe landet bei den Miami Dolphins und wird dort in seinem ersten Jahr direkt Rookie of the Year und steht kurz darauf gleich zweimal mit ihnen im Super Bowl.
Super Bowl 19, the Miami Dolphins and the San Francisco 49ers, the best combined records of any two teams to ever meet in a Super Bowl. And Don Shula will send on Uwe von Schumann. This will be an attempt of about 37 yards. So Miami strikes first. Uwe von Schaman.
Allerdings ist nicht alles rosig in Miami. Nicht nur, dass Uwe beide Spiele verliert. Auf dem Platz läuft alles durchaus in Ordnung. Aber daneben herrscht Chaos.
People were rioting and the cocaine cowboys and people were shooting at cars on the highway. And actually we had one of our players was held up at gunpoint just outside of our training facility. Fires every day, and they're burning down buildings. And where I lived, I had to go right through that mess. It was a scary time.
Das, was Uwe da beschreibt, Schießereien, Brände und Spieler, die überfallen werden, klingt eher wie Szenen aus Filmen wie Scarface oder Bad Boys. Aber das nicht ohne Grund, denn die Filme spielen genau in diesem Milieu. Und um euch ein bisschen zu beschreiben, was damals eigentlich los war in Miami, haben wir Johnny gebeten, euch eben einzuarbeiten.
Okay, ihr kennt alle wahrscheinlich Pablo Escobar, den legendären kolumbianischen Drogenboss. Der hat damals mit seinem Medellin-Kartell Florida bzw. Miami als den Hauptumschlagspunkt für seinen Drogenhandel in Nordamerika auserkoren. Mit kleinen Flugzeugen wurden damals viele, viele Kokainpakete über den Everglades nahe Miami abgeworfen und dann in der Stadt, sagen wir mal, weitervermittelt.
More than $150 million worth of marijuana has been seized so far in South Florida, and local law enforcement officials say this is going to be a record-breaking year.
Das Problem war nur, dass in Miami der damaligen Zeit bereits ein anderes Kartell, die sogenannte Cuban Mafia, am Werk war. Und die wollte natürlich ihr Geschäft nicht aufgeben.
Dade County Police predict even more killings as the warfare continues between the rival drug factions.
Allein in den Jahren, in denen Uwe für die Dolphins spielte, starben mehr als 2000 Menschen in Bandenkriegen. Auch Teile der Polizei waren infiltriert und selbst das Footballteam war nicht sicher. Allerdings schienen all diese äußeren Umstände das Team eher zusammenzuschweißen. Denn Uwe schwärmt vor allem vom Teamgeist damals.
We always had good chemistry. You know, we all got along. We did things together off the field. So the chemistry is what, you know, got us through the tough times. You know, the third season, 82, we went on strike. And one of the reasons we ended up in the Super Bowl that year is because we practiced together.
Ja, und dieser Streik, von dem Uwe redet, der war auch nochmal besonders und zu der Zeit gar nicht so ungewöhnlich. Nach dem zweiten Spieltag der 1982er Saison setzte die NFLPA, also die NFL Players Association, sowas wie eine Spielergewerkschaft, die setzten einen 57-tägigen Streik durch, weil sie ein Gehaltsminimum für ihre Spieler durchsetzen wollten, das sich an den Bruttoeinnahmen der Franchises orientierte. Also sowas wie eine Art Tariflohn.
Das Problem war nur, dass die Spieler irgendwann gegen ihre eigene Gewerkschaft revoltierten, weil sie endlich wieder Football spielen wollten.
Nach knapp 2 Monaten kehrten die Teams schließlich zurück auf den Platz, die Saison wurde auf 9 Spieltage verkürzt und die Playoff-Phase wurde zum ersten Mal auf gleich 16 Teams vergrößert, an dessen Ende Uwe mit den Dolphins im Super Bowl stand.
Und übrigens, die NFLPA gibt es bis heute. Den letzten großen Vertrag hat sie vor 5 Jahren ausgehandelt. Denn all die großen Neuerungen von damals, von denen wir heute profitieren, musste die NFL erstmal mit der Players Association diskutieren. Darunter eine Verlängerung des Spielplans von 16 auf 17 Games pro Team, eine Erweiterung der Playoff-Teams von 12 auf 14 und bis zu 10 International Games pro Saison. Von daher auch von hier. Liebe Grüße und schönen Dank. Als Ausgleich für den Aufwand errang die NFLPA mehr Kader- und Trainingskaderplätze, ein höheres Minimalgehalt und mehr Anteile an den Gesamteinnahmen der NFL, die an die Spieler ausgezahlt werden mussten. Ein Thema, das den jungen Uwe schon vor fast 50 Jahren umtrieb.
It is tough when it comes around to negotiating a new contract. Tough negotiations on both sides, and you know you want to get paid what you're worth, and you compare yourself around the league with other players, and you want to be paid accordingly. But then some owners don't see that. But I think you know I'm sure we'll work something out. I've been very happy with the Dolphins.
Aber genug von der Vergangenheit. Kommen wir in die Gegenwart und zurück nach Berlin, wo nicht nur 1990, sondern auch 2025 ein Footballfest auf uns wartete.
Willkommen to Olympic Stadium in Berlin as we get set for the first regular season game in this great city. Fans of the Falcons and the Colts and fans of all NFL stripe are here to experience the first regular season game in Germany's capital city.
Mit dem Berlin Game 2025 sind wir im Heute angekommen. 35 Jahre nach dem American Bowl kommt die NFL nach Hause. Und auch für Uwe ist es eine Rückkehr in die Heimat. In eine Stadt, deren eine Hälfte er lange nur mit einem Wort beschreiben konnte.
I would say one word, dark. I just heard that it wasn't as modern as West Berlin. That was just not very updated. That was just seemed dark in Ost-Berlin. So.
Wir treffen Uwe am Alexanderplatz. Es ist der 7. November, zwei Tage vorm Spiel. Und schon jetzt sieht man überall Sticker, Jerseys und Fans der NFL. Wie sehr die Stadt sich seit damals gewandelt hat, erkennt man auch daran, dass der Alexanderplatz, wo wir jetzt stehen, in Uwes Kindheit nicht mehr als ein dunkler, unzugänglicher Fleck auf der Landkarte war. Ganz im Gegensatz zu heute.
And how was it then, when you first came?
Oh, you could beautiful, like... yeah. I mean, Alexanderplatz, Potsdamer Platz, really nice areas to hang out and restaurants and entertainment, and especially during the Christmas time, because I was right here in Alexanderplatz 3 years ago, and they had the Christmas markets and they had the skating ring and everything. So yeah, so that was a really good time. So I was really kind of surprised.
Wir müssen zusammen Richtung Stadion und machen dafür eine kleine Stadttour. Und Uwe schwelgt direkt in Erinnerungen an die eigenen Reisen.
I would have loved to play here. Those plane rides were pretty interesting. First thing we did was some players like to play the cards. And so we would knock over a row of chairs to make a card table out of it. And there were no rules, no fastened seat belt or anything like that. So when we took off, there were actually some guys standing with their head on the luggage, leaning against it, dealing cards and stuff, as the plane was taken off.
Flugsicherheit war damals offenbar noch kein großes Thema. Und so standen die Spieler in den Gängen, lachten und spielten Karten, während das Flugzeug startete und landete. Aber hier im Bus kommen Uwe auch noch andere Erinnerungen.
I ran the Berlin Marathon through the Brandenburger Tor. It was amazing. One of the greatest accomplishments and experiences that I've ever had. Just the history of the tour and never really being on the other side when I lived here. So to finally do that, that was really special.
Und während Uwe so von seinem Berlin-Marathon und dem erhabenen Gefühl dabei erzählt, fällt ihm plötzlich ein Trikot im Sitz gegenüber auf, was ihn kurz darauf sogar sein Deutsch wiederfinden lässt.
We've got a Saints fan in front of us. New Orleans. Yeah.
Which team you played for?
Miami.
Miami?
Yeah.
Which year?
79 to 84. You weren't alive then.
What is your last name?
Uwe von Schaumann.
You come from Germany?
Yeah. Been here geboren. Ich lebe in Oklahoma.
Ah, okay.
Ja, ich habe für die Oklahoma Universität gekickt und ja. Dann bin ich zu den Dörfern gegangen.
Und natürlich geht es dann auch um seinen größten Erfolg.
Ein Deutscher, der im Super Bowl gespielt hat.
Ja.
Ja. In 1982.
Was ist die perfect season?
Nee, das war 72.
72.
Ja. Ich bin nicht so alt, ja?
You won?
No. And 2 years later we didn't win that one either.
Oh, okay. But you made all your kicks.
I made all my kicks. They can't blame it on me.
Okay.
Yeah.
Well, no ring.
Yeah, they give you the ring, but it's a loser's ring.
Is it loser?
Yeah, not as many diamonds.
Dieser Losers Ring, von dem Uwe redet, ist natürlich kein Verliererring im wörtlichen Sinne, auch wenn er sich vielleicht so anfühlt. Es ist der Ring für das Gewinnen der eigenen Conference, also AFC oder NFC. Aber das ist eben das Tragische an der NFL, dass jede Saison, wenn du nicht gerade den Super Bowl gewinnst, mit einer Niederlage endet. etwas, das insbesondere in unserer nächsten Folge über die Atlanta Falcons wichtig sein wird. Bleibt nur noch eine letzte Frage an Uwe. Wenn er heute Kicker werden würde, im heutigen Wettbewerb, könnte er immer noch glänzen?
Natürlich. Ich habe ein deutsches Bein, ja. Das ist sehr stramm.
Und damit gehen wir rüber ins Olympiastadion. Zwei Tage später sind dort mehr als 70.000 Menschen versammelt und mehr als 1 Million vor dem Fernseher.
Während hier im Stadion Wind of Change live performt wird, begrüße ich alle Zuhörer im Stream im Auftrag der NFL und der DKB. Herzlichen Dank dafür. Für euch heute am Mikrofon Michael Kenneweg, Jens Rohmeiser und Peter Lump.
Ready to go from the historic Olympiastadion in Berlin, Germany, as the Atlanta Falcons and Indianapolis Colts make the cross-ocean trek to square off in Germany.
Vorhin haben wir gesagt, die NFL sei hier in Deutschland nach Hause gekommen. Aber vielleicht ist das nicht ganz richtig. Denn der Football hat hier über die letzten Jahrzehnte ein eigenes Zuhause gefunden. Der Sport, der im letzten Jahrhundert als amerikanischste aller Sportarten nach Deutschland kam, ist mittlerweile selbst ein Deutscher geworden. Das zeigen die Geschichten von Roman, Uwe und Sebastian. Und das zeigt auch dieses Spiel. Mit Bernhard Reimann steht als Österreicher der nächste Spieler aus dem deutschsprachigen Raum in der Starting Offense der Colts. Und mit Maximilian Mang und Lenny Krieg warten bereits die kommenden Talente an der Sideline.
Viele Teams haben sich gemeldet, viele Agenten haben sich auch gemeldet. Dann ging es erstmal darum, halt den Richtigen zu finden, mit allen irgendwie mal anzuhören, was sie so zu sagen haben. Sehr, sehr viele Calls, auf denen ich gewesen bin. Und in jedem Gespräch, was ich mit denen geführt hatte, hatte ich mich halt einfach sehr gewollt gefühlt. So die Vision, die sie mir präsentiert haben für mich, war sehr überzeugend, war sehr authentisch. Dann waren ja auch die Falcons quasi das erste Team, wo ich meinen Visit hatte. Alle waren super herzlich. Alle wussten, wer ich bin. Das hat sich einfach alles sehr, sehr richtig angefühlt. Hier fühle ich mich wohl und hier traue ich mir zu, auch zu wachsen.
In Folge 3 von Part of the Game werden wir darauf schauen, wie man es heute als Deutscher in die NFL schaffen kann. Und zwar gemeinsam mit Lenny, der als Kicker im Practice Squad der Atlanta Falcons ist und als eine der größten deutschen Hoffnungen in der jüngsten Generation der NFL gilt. Wir wollen von ihm wissen, wie sein Weg in die USA aussah und wie wichtig dabei die neuen Medien, insbesondere YouTube-Tutorials, für ihn waren. Und ganz nebenbei erklärt uns Johnny noch, wie eigentlich Ludacris, Outkast, Martin Luther King und Lenny zusammengehören. Aber das alles gibt's dann in der nächsten Folge.
Das war Folge 2 der zweiten Staffel von Part of the Game. Abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und hört auch gerne die erste Staffel nochmal rein. Part of the Game, präsentiert von der DKB, ist eine Produktion von der NFL Deutschland und Maniac Studios. Autor und Sprecher Nils Stratmann. Executive Producer Michael Krapohl für die NFL und Daniel Sprügel für Maniac Studios. Projektmanagement Alina El-Meshai für die NFL und Simon Wimmeler für Maniac Studios. Schnitt und Sounddesign Robin Richter für Maniac Studios. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Oder hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.